ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich weiß mittlerweile, dass jeder Mensch etwas zu erzählen hat, das uns weiterbringt. Und ich habe das große Glück, mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen zu dürfen und das Privileg, einfach neugierig sein zu können. So wie zuletzt bei Luisa Neubauer, Talkmaster Graham Norton oder Moderator Horst Lichter.
Als ich in die Lehre kam, da war hier, jetzt bin ich frei. Erste Haare wachsen lassen, sah scheiße aus.
In diesem Podcast ist mein Gast der deutsch-marokkanische Schauspieler Yassin El Harouk, der wirklich, also wirklich einen besonderen Werdegang hat.
Talk mit Thies.
Es tut mir leid, Mann. Ich bin 17, mein Name ist Yassin El Harouk und so. Ich komme aus Marokko, ich lebe in Stuttgart.
Sag mal, Junge, wir haben mir halt ins Hirn geschissen, ey. Also jetzt hier fachlagerrichtig möglich. Jetzt schreiben wir erstmal da eine Bewerbung. Ich sag, nein, ich möchte Schauspieler werden.
Bubsche, du bist jetzt Student an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Du kannst dich morgen immatrikulieren und du bist Student. Und ich sag, hey, verarscht mich nicht, Allah. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich hab's geschafft. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, nur Gott, der Allmächtige, hat die Kraft. Sag mal, schämst du dich nicht? Wenn wir alle vorankommen wollen, dann müssen wir einfach irgendwie uns alle gegenseitig supporten. Aber irgendwie fängt's immer mit der Mama an.
Yassin El Harouk, der mit mehreren Geschwistern in Stuttgart aufgewachsen ist und trotz eines Hauptschulabschlusses mit 4,4 landete er kurz darauf bei der Hochschule für Darstellende Kunst in Stuttgart, womit er selber nie gerechnet hatte, zumal er noch nicht einmal Hochdeutsch sprechen konnte zu der Zeit. Auf diesem Weg hat er viele kuriose Situationen erlebt. Theaterspielen hat nicht nur sein Leben, sondern auch sein ganzes Wesen verändert. Mittlerweile kennt ihr ihn aus dem Tatort, aus Alarm für Cobra 11 oder Dogs of Berlin und jetzt im Kino auch zu sehen in Schwarze Schafe. Außerdem hat er sich einen Namen als Rapper gemacht, unter dem Namen Yoni. Es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte und so wie er darüber erzählt, auch eine sehr amüsante. Es ist irgendwie auch ein kleines Märchen. Ich konnte es kaum glauben, in welchem Tempo Yassin von der Straße sozusagen auf der Theaterbühne landete und sich für Reklamhefte begeisterte. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was uns seine Geschichte sagt, aber da steckt eine sehr wichtige Botschaft dahinter. Sicherlich, wie wichtig Theaterspielen und Theater-AGs an Schulen sind, wie sehr das nämlich auch Außenseiter begeistern kann und ihnen eine Heimat geben kann, wie effektiv Theater ist, wenn es um Integration geht. Aber das ist ja im Prinzip ein alter Hut. Noch wichtiger vielleicht die Erkenntnis, dass vermutlich, nein, ganz bestimmt, in vielen so viel unentdecktes Potenzial schlummert. Schaut mal, was ihr daraus macht. Wir haben uns in Berlin getroffen und es war wirklich ein wunderbares, ein offenes, ein humorvolles Gespräch. Denn Yassin ist ein sehr cooler, ein sehr liebenswerter Typ. Er kam mit Sonnenbrille an diesem Morgen und wollte sie auch gar nicht absetzen erstmal, weil er ein Gerstenkorn im Auge hatte. Abends war Premiere mit rotem Teppich und das Auge so ein bisschen glänzte von der Salbe. Mir wäre das aber gar nicht aufgefallen, hätte er das nicht erwähnt. Und deshalb hat er dann auch für das Gespräch die Sonnenbrille abgesetzt. Zum Glück, denn die Augen spielen auch eine Rolle bei einer Frage. Viel Spaß euch.
Ein Podcast von SWR3.
Danke. Danke, dass ich hier sein darf.
Ein Stuttgarter eigentlich.
Total. Richtiger Stuttgarter.
Aber du bist der Stadt nimmer treu, ne?
Ja.
So peinlich, jetzt spreche ich hier schon Schwäbisch.
Das kann ich ja gar nicht.
Nein, ich kann es nee, ja gar nicht.
Wir können ruhig auf Schwäbisch weitermachen. Ich mag das. Du musst dir vorstellen, ich bin da auf die Welt gekommen und mein Vater hat dann irgendwann entschieden, dass wir nach Marokko gehen. Dann gab es diese Mischung zwischen Deutsch-Marokko.
Genau, in Stuttgart geboren nämlich.
Total.
Aber dann nochmal wieder nach Marokko.
Total. Gegangen. Papa meinte, die müssen Arabisch lernen. Weiß ich nicht warum, aber im Nachhinein denke ich, war es ja super.
Kultur, Heimat.
Total.
Versteht man schon.
Total, also auch dankbar für diese Mischung auch. Ne? Das ist ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Die Möglichkeit gibt es, glaube ich, nur in Deutschland, also in wenigen Ländern. Marokko wären es jetzt nur Touristen, die ich getroffen hätte, die anders wären.
Ja.
Aber diese Mischung, die wir in Deutschland haben, finde ich super. Und deswegen denke ich Deutsch und fühle Arabisch.
Oh, Arabisch. Ich küsse dein Herz. Das ist ein Klassiker, den höre ich von meinen syrischen Freunden. Also, und den habe ich aber auch in Schwarze Schafe. Habe ich auch. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und das ist eine dieser wirklich blumigen, schönen Ausdrücke.
Aber das ist schon anpassen, weißt du? Das ist schon dazugehören, mitspielen. Das finde ich so schön, wenn wir alle Menschen so wären, dass wir, weißt du, wenn die dann auch mal Schwäbisch schwätze mit der Gerlinde. Wenn mit der Gerlinde über den Tatort sprechen. Das ist diese Mischung, die wir, glaube ich, brauchen, die total fehlt.
Was ist noch auf Arabisch fühlen?
Ich küsse deine Augen. Ich küsse dein Herz.
Ja. Also es wird viel geküsst, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Nicht, das ist total schlimm. Ja. Nee, doch, auch in der Öffentlichkeit mittlerweile.
Darf man?
Na, selbstverständlich.
Okay.
Warum darfst du nicht?
Nein, ich war nicht sicher, aber in anderen Ländern. Du, selbst in den Niederlanden wurden wir vor 20 Jahren mal ganz schräg angeguckt, weil wir uns da geküsst haben. Wir reden von den Niederlanden.
Total.
Ja, also in manchen Ländern ist das jetzt nicht so gerne gesehen. Und wir reden nur von Küssen.
Ja, zum Glück ist es so, dass wir in Ländern leben, wo man das kennt. Wo man damit umgehen kann. Klar, wenn ich jetzt in einem Land bin, wo ich merke, es passt nicht so rein. Und dann werde ich zum Außenseiter, glaube ich, bin ich eher so ein Mensch, der sich dann mache ich es zu Hause. Aber klar, man, immer kämpfen, sich selbst zu sein.
Bist du ein emotionaler Typ? Weil du auch sagst, ich denke, ich fühle Arabisch. Bist du ein emotionaler Typ, der aber auch die Größe dieser Gefühle auslebt und auch darin badet?
Ich liebe Emotionen total. Ich liebe Emotionen und ich glaube, ich bin auch, ich bin eher nicht der Mensch, der drin lässt. Manchmal schon. Manchmal dazu lasse ich schon drin. Aber es ist auch besser, manchmal loszulassen. Und rauszulassen. Ja. Vor allem. Und dieses Denke Deutsch, fühle Arabisch kommt, glaube ich, daher, dass dieses deutsche Denken ist immer so sachlich. Weißt du? Das ist immer so klar und sachlich.
Definitiv.
Und wenn du Deutsch denkst, kannst du eigentlich nicht falsch liegen, wenn du dem auch folgst. Vom Gefühl her ist das Arabische so emotional. Und wenn du dies mixt, der Mix macht's aus. Also es kann auch manchmal sein, dass ich Deutsch fühle und Arabisch denke. Es switcht immer.
Okay.
Aber ich lebe halt von dem Mix. Ich lebe nicht von, ich lebe nur von dem Mix.
Du hast gerade das Wort Außenseiter erwähnt. Hast du dich mal als Außenseiter gefühlt? Ich meine, Euda, du sprichst Schwäbisch.
Ja,
weißt du?
Als Außenseiter habe ich mich gefühlt.
Man sieht dir den Marokkaner äußerlich natürlich an.
Total,
logisch.
Deswegen
ja, ist ja klar.
Deswegen rede ich Schwäbisch, damit in den Kontrollen wenigstens, damit ich als Erster gehen darf. Hey.
Wie geil ist das denn? Schon gemacht bei der Polizei?
Selbstverständlich, ich habe einen Test gemacht. Ich habe einmal so richtig Schwäbisch. Ich habe einen Test gemacht, erstmal so richtig schlecht.
Alkoholtest?
Nee.
Achso. Ich dachte ja, das hatte ich am Test gemacht.
Ja, es fing an in der Schauspielschule. Ich habe ja mit 17 in Stuttgart angefangen zu studieren.
Ja.
Und die mussten meine Mutter anrufen. Und da habe ich mich schon das erste Mal als Außenseiter gefühlt, weil wir waren 8 in der Klasse. Ich bin auch im Nachhinein dafür dankbar. Das heißt, jeder, der mal mit mir studiert hat, von den 7 anderen, ich bin euch dankbar für alles, wie ihr mich, wo, was, wie verhalten oder was ihr gemacht habt, bin ich dankbar, weil nur so wächst man.
Ja.
Und da war es natürlich so, dass ich mit 17 mit anderen Studenten zusammen studiere, die alle schon Abitur haben, alle schon Sachen durchlebt haben, die ich noch nicht durchlebt habe. Und dann war es 7-1. Und dann musste ich erstmal so zur Direktorin hoch. Und die Direktorin war so cool. Ich feiere sie bis heute, weil ich unterrichte mittlerweile in der Hochschule. Schauspiel. Und dann habe ich sie neulich gesehen und meinte, weißt du noch damals, wo die alle bei dir saßen, wie im Lagerfeuer und sich beschwert haben, was für ein Arsch ich bin und dass die nicht meine Sozialpädagogen sind. Und dann hat sie gesagt, ja, sie nicht, erinnere mich. Und dann habe ich gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, wo du gesagt hast, liebe Leute? Ich finde es wunderschön, dass ihr hier bei mir sitzt und dass ihr was zu euch zu beschweren habt. Aber das müsst ihr leider als Ensemble selber klären. Weil später im Staatstheater könnt ihr nicht zum Intendanten hochgehen.
Aber worüber haben die sich beschwert?
Ja, ich war halt 17, ne? Ich habe halt nicht zugehört. Ich war halt sozialist. Man musste mich erstmal reinbringen. Ich habe auch so gesprochen, Alter. Hey, was willst du, Alter? So habe ich gesprochen. Also ich war auch nicht ohne, so, ne? Und dem nur mit Liebe zu begegnen, glaube ich, hätte nicht viel gebracht. Deswegen hat es eine gewisse Härte gebraucht. Und das Geilste ist, wenn du ein Außenseiter bist, da fängst du erst an zu arbeiten an dir. Mhm. Wenn du merkst, okay, scheiße, ich muss jetzt die ganzen Reklambücher auseinandernehmen. Ich muss jetzt die ganzen blauen Bücher, die haben wir in der Hauptschule nicht gehabt.
Natürlich nicht. Wolltest du dazugehören, denn jetzt zu diesen 8?
Nachdem das passiert ist, wollte ich unbedingt nicht nur zu den 8 dazugehören, sondern zu allen Staatstheatern wollte ich gehören. Ich wollte zu Deutschland gehören.
Scheiß. Also die, aber die haben sich dann richtig dran gekriegt. Die haben das richtig gesagt, ey, mit dem wollen wir nicht.
Na, das war irgendwie erstmal in meine Richtung und dann zur Uni. Aber das war richtig gut. Also bitte, alles nicht das. Nicht den, weil dadurch habe ich dann diese ganzen Reklambücher auseinandergenommen. Und diese blauen Bücher und gelben Bücher und diese deutsche Geschichte, um zu checken, woher kommt Deutschland überhaupt. Neulich habe ich Lady Milford gemacht mit einer Studentin in der Probe und habe gecheckt, dass die Lady Milford Schiller nicht weit weg von Baden-Württemberg gewohnt hat da irgendwo. Und dann haben wir recherchiert. Ich meinte zu meiner Studentin, du musst verdammte Scheiße recherchieren. Je mehr du über die Lady Milford weißt, desto einfacher fällt sie es dir zu spielen.
Und du musst sie Schwäbisch sprechen, denn sie hat hier in der Nähe gewohnt.
Das wäre super, Alter. Das wäre super, dass du mich verrätst.
Ja.
Nee. Ja, genau. Also und danach wegen den Polizeikontrollen. Ich habe dann einmal schlechtes Deutsch gesprochen. Stand ich am Bahnhof und am Test gemacht aus Langeweile.
Also ist doch ein Test bei der Polizei.
Ja, ja, die sind dann vorbeigelaufen und ich meinte, hey, warum du gucken so? Und er meinte, so, Thomas, steh bleiben. So, 7, 8, 5, bitte noch einen Streife schicken. Ich vor so, warum sagen bei mir so? Guck mal, Bruder, mach kein Pro. Sofort mitgenommen, sofort in die Zelle, sofort ausgezogen. Und ich durfte erst nach 3 Stunden gehen.
Dann okay, aber du hast es drauf ankommen lassen.
Total.
Du wolltest provozieren.
Natürlich. Dann habe ich einmal, gab es eine kleine Kontrolle und ich habe dann gesagt, hey, Herr Kommissar, Sie müssen eins wissen, ich habe Platzangst. Sie können gerne meinen Ausweis haben. Der wurde so, ja, ist alles gut, Ausweis her. Habe ich den Polizisten angeschaut.
Ist die gleiche Untersuchung, also im Gefängnis oder ein anderes
nein,
Mal?
Nein, anderes Mal.
Okay.
Mhm. Und ich durfte als Erster einfach gehen. Und deswegen, Leute, macht es euch so einfach, es geht mit der Polizei.
Und wie endete die Geschichte in der Zelle?
Nee, ich habe dann gesagt, hey, ich komm von der Hochschule, das war ein Test und es tut mir leid. Und immer so, bist du aber ein Witzbold, hey, du kleiner Witzbold hier, komm raus, hau ab. Und das war wie so ein kleiner Sohn von ihm, den er dann wieder losschickt. Ja, immer die ruhige Sache. Ja.
Deine Geschichte ist eine wirklich ungewöhnliche, es ist eine besondere Geschichte. Wir merken ja auch schon, dass du selber eigentlich das kaum glauben konntest, dass du bei dieser staatlichen Hochschule gelandet warst, denn du hast Hauptschule gemacht mit einem mittelmäßigen Abschluss. Was war die Abschlussnote?
Um Gottes Willen. Naja, das Problem war, ich habe in der 9. Klasse gecheckt, dass wir das wiederholen, was wir in der 8. machen. Und dann wurde mir ziemlich früh langweilig. Ich war nicht dumm. Ja. Ich war ziemlich, also, ja, hallo, ich komme aus einer schlauen Familie, ey, was soll denn der Scheiß? Ja. Ja, kannst du Schwäbisch schwätzen? Ja. Kannst du?
Nein, ich kann's nicht.
Ja, also. Nee, ich war nicht dumm, aber ich habe ziemlich früh gecheckt, so wie wiederholen das alles, damit wir halt für die gewissen Positionen irgendwie als Lagerist funktionieren. Ist auch nicht böse gemeint von den Lehrern oder von dem Schulsystem, ist auch alles gut. Nur ich wollte nicht mitspielen. Ich wollte das nicht und deswegen hatte ich eine ziemlich schlechte Note.
Bist du hingegangen überhaupt?
Ich bin hingegangen.
Also du warst schon?
Ich war dort, ich war da und war ziemlich oft da, aber ich habe einfach nicht mitgemacht. Ich habe natürlich bis zu einem gewissen Punkt mitmachen müssen, damit ich weiß, was 1 plus 1 ist und was Satz des Pythagoras ist und schlag mich tot. Oder dass ich meine eigenen Texte, Rap-Texte schreiben. Ich meine, da musst du ja mehr Deutsch gelernt haben als ein Deutschlehrer, damit du deine eigenen Rap-Texte oder Texte schreibst, die Menschen unterhalten. Und das Problem ist, wir hatten einen Seniorenpartner bekommen. Die haben mit uns Bewerbungen geschrieben.
Oh.
Und ich wollte wirklich...
In der Hauptschule.
Und
wir reden wirklich von echten Senioren.
Wir reden von echten Senioren, die Rentner waren und sich für uns Zeit genommen haben.
Voll eine schöne Idee.
Das ist eine super schöne Idee. Und ich hatte nämlich einen super schönen Senior, der wurde immer rot, wenn er sauer wurde. Aber ich sag, hey, pass auf. Da hat er gesagt, also hier Fachlagerisch, dann kannst du als, Einzelhandel. Und so habe ich den angeschaut, ich will Schauspieler werden.
Und das wusstest du damals schon.
Ich habe den angeschaut mit 16 und gesagt, ich will Schauspieler werden.
Weil? Warum? Wer hat dich begeistert? Was hat dich angefixt?
Ich glaube, weil ich ein Sohn einer Familie bin von 7 Geschwistern. Also ich habe 6 Geschwister, wir sind insgesamt 7 und ich war immer in der Mitte. Und ich musste mich immer um alle kümmern. Ich hatte immer das Gefühl entwickelt von, ich habe so das große Herz auch. Ich bin zwar das schwarze Schaf, so, aber ich habe das große Herz. Und ich wollte immer Schauspieler werden. Ich wollte immer irgendwas mit Schauspiel, weil ich wollte unterhalten. Ich habe es geliebt, wenn zum Beispiel die Freunde von meinem Bruder vorbeikamen, um meinen Bruder abzuholen, mussten die unten warten, während er geduscht hat. Da bin ich runtergegangen und habe den ganzen Film von Jackie Chan erzählt. Sie wissen, am 19. Oktober im Kino. Ich liebe Unterhaltung, ich liebe Imitation. Ja. Und dann hat er mich nur angeschaut und ich habe gesagt, ich will Schauspieler werden. Und dann hat er gesagt, sag mal Junge, wir haben mir halt ins Hirn geschissen, hey. Also jetzt hier fachlagerisch nicht möglich. Jetzt schreiben wir erstmal da eine Bewerbung. Ich sag, nein, ich möchte Schauspieler werden.
Ach, das ist witzig. Und dann kam der Abschluss? Also dann warst du?
Ich bin so dankbar an die Lehrerin, die hieß, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf.
Deine Schullehrerin?
Ja.
Ja, klar. Sag doch mal, wer ist es?
Die Frau Pünzner.
Die war eine richtig gute.
Die war eigentlich sehr gut zu mir, obwohl meine beiden Brüder schon bei ihr waren. Und die haben die schon wahnsinnig gemacht. Aber die, ich muss ehrlich sagen, sie hat mich am letzten Tag oder einen Tag davor angeschaut. Und hat gesagt, Yasin, eigentlich hast du das gar nicht verdient, den Abschluss mitzunehmen. Aber ich weiß, wie schwierig es da draußen ist. Deswegen, geh mit Gott. Aber geh.
Hast du deine Vier und fertig.
Ja, total. Sie war so, also ich bin ihr auch total dankbar für alles, was von ihrer Seite kam. Alles. Ich bin so im Nachhinein total einfach nur dankbar.
Dann hattest du deinen Abschluss. Wie sahen denn die 7 Tage danach aus? Was ging dann?
Ja, Raffi-Gö-Session. Ja, wir hatten da so ein Jugendhaus, wo wir uns alle gesammelt haben. Die ganzen Jungs waren immer da. Und dann, was geht jetzt ab so, ne? Was mache ich jetzt? Erstmal chillen und nochmal chillen. Und dann irgendwann gab es eine Aktion mit meiner Mutter. Ich wollte dann, habe dann ein Praktikum als in der Montage gemacht, wollte dann Masseur werden. Ich habe dann versucht, alles so in der Gegend, alles was möglich ist, Entrümpelung. Ich habe am Flughafen in der Messe gearbeitet, LKWs reingewunken. Von blau bis grün bis schwarz versucht, mich anzumalen, um irgendwie zu unterhalten. Und irgendwann gab es eine Situation mit meiner Mama, wo meine Mutter mir klar und deutlich gemacht hat, dass sie hierher gekommen sind vor Jahren, um wirklich sich ein besseres Leben vorgestellt. Aber sie wussten auch, wie schwierig das sein wird und dass sie das sehr traurig findet, dass wir alle irgendwie dieses Gefühl nicht mehr haben. Wir denken alle, wir sind Deutsch oder wir sind Deutsche. Ist ja nicht schlimm, dass du denkst, dass du Deutscher bist, aber auch ein Deutscher muss arbeiten gehen, mein Sohn. Und sie fand das so respektlos und stand vor mir und hat mir ihre Meinung gesagt. Und das hat mich so verletzt, dass meine Mutter vor mir steht und mir sagt, dass wenn ich nichts mache, bin ich auch nichts wert. Also für sie bin ich immer was wert.
Es kam aber sicherlich nicht überraschend, dass deine Mutter das dann gesagt hat, oder? Also du musstest eigentlich auch damit rechnen.
Total. Total. Und es war auch gut, dass sie das gemacht hat. Sie, bitte öfters sowas machen. Vielleicht werde ich dann irgendwann Millionär. Nee, und dann bin ich wirklich, wir hatten dann so einen Nachbarn und im Jugendhaus gab es auch irgendwie Leute, die Zeitung gelesen haben. Und so ein Nachbar von uns hat auch Zeitung gelesen, der Stefan. Und der meinte immer, Yasin, wenn du vorankommen willst, musst du Zeitung lesen. Das ist ganz wichtig.
Und hast du gemacht?
Dann habe ich gedacht, ja komm, dann gib mal die Zeitung gleich her, die du in der Hand hast. Und dann wollte ich eigentlich in der Zeitung einen Job suchen, wo ich Zeitung austrage, nur Samstag und Sonntag arbeite und von Montag bis Freitag frei habe.
Um einfach deine Mutter zufriedenzustellen.
Damit Mama 450 Euro im Monat bekommt von mir und ich habe so mit meinem Soll getan. Und beim Lesen lese ich auf einmal Theaterinszenierung Wut, Migranten gesucht.
Ja.
Und ich denke mir, Casting, Migranten, Staatstheater, Stuck genau das, was ich machen will. Hat mir auch einer im Jugendhaus dann, ein Sozialpädagoge, hat mir auch gesagt, guck mal, pass auf, hier Casting und so. Und irgendwie zweimal irgendwie drauf gekommen, einmal im Jugendhaus, einmal bei. Und dann habe ich irgendwann da angerufen.
Du hast aber Selbstbewusstsein gehabt, oder?
Ja, ich habe da angerufen, ich wusste, hey, was geht? Und gegenüber, ja, hallo. Ja, was geht, hör mal zu, Alter, ich habe gelesen hier. Hier steht Casting, Alter. Und da steht, was bedeuten eigentlich diese Migranten, Migrationen? Und dann meinte die... musste so lachen.
Und du konntest auch gar nicht anders sprechen.
Nein, ich war ganz schlechtes Deutsch gesprochen. Und dann meinte sie, ja, passen Sie auf. Migranten ist ein anderes Wort für Ausländer. Ich bin doch Ausländer. Ja, gut. Kommen Sie zum Casting. Und dann bin ich zum Casting gegangen und dann stand ein 2 Meter Riese vor mir, Volker Lösch, sehr renommierter Regisseur. Bei uns in Deutschland, Gott sei Dank, haben wir den auch. Weil er gute Stücke macht oder Stücke verarbeitet. Und dann haben die mir einen Text gegeben, wo ich so Mütter beleidigen müsste und Ausdrücke sagen müsste. Und dann haben die, meinte, hey, hast du gut gemacht, nimm ich. Dann haben die uns zu 15 genommen im Chor.
Okay.
Haben von 30, glaube ich, 15 Jugendliche genommen, haben ein Theaterstück gemacht. Es gab eine Verfilmung, Wut, 2006.
Okay.
Riesengroßer Film. Es ging auch um Integration, Migration, Rassismus. Und dann haben die zu 15 uns die Möglichkeit gegeben, also die haben das erste Mal, dass die wirklich jemand zuhört, das Staatstheater Stuttgart.
Ja, ist geil.
Und dann haben die gesagt, komm, erzählt mal, ihr kleinen süßen Jungs, wie läuft es denn so in eurem Leben ab? Habt ihr schon mal Rassismus erlebt? Wie ist denn die Jobsuche so?
Und du hattest was zu erzählen.
Und wir hatten alle was zu erzählen. Dann haben die uns alles so rausgesaugt, haben das genommen haben das gewaschen, sauber gemacht, sauber geschrieben, uns die Texte geschickt, wir haben es gelernt, dann standen wir auf der Bühne. Haben eine super Premiere gespielt und nach der Premiere habe ich mich geschämt, noch so zu sprechen, wie ich spreche. Ich hatte das Gefühl, das Theater hat mir etwas weggenommen. Ich habe mich leer gefühlt. Ich habe mich total leer gefühlt. Und dann gab es die zweite Vorstellung, noch leerer gefühlt. Bei der dritten wusste ich, okay, ich darf Alter nicht mehr sagen, wenn ich mit irgendeinem Typen diskutiere, da außerhalb des Theaters über das Stück.
Weil du da plötzlich von außen auf dich geschaut hast.
Ja.
Da, weil du die Rolle gespielt hast, hast du plötzlich dich selber von außen betrachtet und hast gesagt, wie rede ich denn?
Ja.
Obwohl du auf der Bühne so reden durftest und dafür gefeiert wurdest. Das hat dann
der Bühne gehört. Das war nicht mehr meins. Ich durfte nicht mehr so reden. Das war ein Lebensabschnitt, bin ich dankbar, dass es mit 16, 17 geendet hat und nicht sich weitergezogen hat. Sondern da hat es geendet. Ich kann natürlich wieder reinswitchen und sagen, hey Bruder, was geht?
Ja.
Je nach Situation.
Und da wird es plötzlich zur Parodie für dich.
Total. Und dann nachdem kam dann die Beate Seidel, der bin ich auch total dankbar, eine Dramaturgin, die ist glaube ich jetzt in Weimar mit Hasko Weber mitgegangen oder ich glaube noch in Stuttgart, ich weiß nicht. Mhm. Und die meinte, sag mal Yasin, hast du Lust weiter Theater zu machen? Und ich dachte, hey, Zweijahresvertrag, ich spiele das Stück durch, Mama ist zufrieden, uns geht's allen gut. Und dann sitze ich bei ihr im Büro und lese Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.
Ja.
Ich habe Angst gehabt, weil ich einen Hauptschulabschluss hatte.
Ja.
Und dann habe ich versuche Beate. Und dann meinte sie, ich komme gleich, ich muss kurz was abholen. Dann ist sie raus und ich wollte eigentlich weglaufen. Und dann hat sie sich zu mir hingesetzt und hat gesagt, Yasin, pass auf. Es ist eine staatliche Hochschule und es gibt noch eine Begabtenprüfung. Mach das doch einfach. Probier es doch einfach mal aus.
Alles klar, da kommt man nicht über die Noten rein, die man vom
Abitur
oder
ist wichtig.
Mittlere Reife. Ach, wirklich, Abitur war sogar Voraussetzung.
Es ist richtig, aber es gibt noch eine Begabtenmöglichkeit, okay. Eine Begabtenprüfung. Okay, also wenn du hattest, das finde ich ja das Schöne an unserem Land, dass du echt überall so die Möglichkeit kriegst, auch jetzt nicht unbedingt, weißt du? Du hast so viele Möglichkeiten und dann gab es halt diese Möglichkeit, aber dank Beate Seidel, dank dem Theater, dank der Verbindung, dank des Zeitunglesen, dank meiner Mutter, dank meinem Vater, dass er überhaupt hierher gekommen ist damals, alles ist voneinander abhängig. So,
weißt du? Absolut. Und du bist reingegangen in diese Berge. Du hast dich durchgerungen dazu.
Dann hat sie mir irgendwie Schiller, Insel Winston, der erste schwarze Präsident, hat sie mir dann gegeben, auswendig gelernt. Dann musste ich Antigone lernen. Der musste Antigone spielen. Und dann Schiller noch gelernt, Franz Moor.
Das ist so krass, weil das alles so weit weg von dem, was du in der Hauptschule gemacht hast und was überhaupt auch deinen Interessen nahe kam.
Total.
Das ist ja so weit weg.
Das sind zwei Paar Schuhe.
Und fandst du das nicht total weird, das ganze Zeug, das du da sagen
Wenn
musstest?
Du wirklich innen drin was willst.
Alter, weißt du, wie langweilig Schillers Räuber sind?
Oh mein Gott.
Sind eigentlich total langweilig.
Nein, das ist so super gut. Nee, ich finde einfach, in Deutschland, ich bin so dankbar, dass wir diese ganzen Dichter haben und von Bertolt Brecht bis Goethe bis Schlag mich tot. Ich liebe sie alle. Weil wenn man wirklich die Dinger durchliest und wenn man sich hinsetzt und die durchliest, wünschte ich mir eigentlich wieder diese Gesellschaft. Weil heutzutage ist alles verloren gegangen. Guck mal, wie wir heute sprechen. Hey, Alter. Was geht, Alter? Ich küsse dein Herz. Ist ja auch schön. Es hat ja auch eine Verbindung. Und ist ja auch schön.
Natürlich.
Es geht ja immer weiter und Level für Level für Level. Und morgen kommt auch das neue iPhone raus. Ist ja auch alles gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, wer wir sind.
Ja.
Und dann habe ich vorgesprochen.
So. Dieses erste Vorsprechen. Aber in deinem Deutsch noch. Nicht auf Hochdeutsch.
Nee, die hat mir, die Beate Seidel, dadurch, dass ich dann auf der Bühne das gespielt habe, wollte ich nicht mehr so reden. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich hatte so ein Buch zu Hause von meiner Schwester, die musste das lesen und wenn ich weiß, wie das heißt, werde ich sie sagen, aber ich habe einfach dann viel Zeitung gelesen, um reinzukommen und ich habe mich auch angestrengt.
Also auch laut gelesen,
laut gelesen,
um das so zu sprechen. Also geht es um zu switchen innerhalb kürzester Zeit?
Es ging bei mir. Wenn du willst, dann geht alles. Mhm. Bei mir ging es, wenn du natürlich vorsprechen gehst, hast du einen Text, den du auswendig gelernt hast. Und ich saß halt da saßen 12 Professoren und aus Höflichkeit, so wie unsere Eltern uns erzogen haben, bin ich erstmal ruhig geblieben. Und die haben mich angeschaut und ich habe die angeschaut. Und die haben gelächelt, ich habe gelächelt. Und irgendwann meinte dann eine Professorin, wollen Sie sich nicht mal vorstellen? Da bin ich nach vorne gesprungen, ich wusste, es tut mir leid, Mann.
Ich bin 17, mein Name ist Yasin El Harouk und so. Ich komme aus Marokko, ich lebe in Stuttgart.
Also über die Handbewegung, über diese Hip-Hop-Bewegung dazu.
Total, total. Und ich versuche, ich habe Schiller vorbereitet, Franz Mohr und das. Und dann haben die gesagt, ja, dann fang mal mit dem Franz Mohr an.
Ich muss gerade sagen, ich finde es sensationell, wie offen diese Menschen waren für jemanden, der wie du so gesprochen hat und da ankam. Ich finde das erstaunlich. Ich finde das sensationell.
Die in der Hochschule meinst du jetzt?
Ja.
Na, die Professoren, die sind so clever. Das, ich wünsche jedem so ein Schauspielstudium und vor allem, die bauen wirklich Leute auf. Die geben dir wirklich ein Handwerk mit, was du draus machst. Ob du dann am Ende wirklich im großen Theater landest oder das ist dann deine Sache. Aber ich bin der Schauspielschule Stuttgart, der staatlichen Hochschule, so dankbar. Und ich würde jeden raten, dort vorsprechen zu gehen. Nicht, weil ich jetzt dafür Werbung machen will, sondern du lernst wirklich etwas.
Und du bist weitergekommen.
Und du bist weitergekommen. Und das wünsche ich an jeder Schule, an jeder Hauptschule. Nicht nur diese Theater-AG, sondern Theater-AG mit Weiterentwicklung. Geschichte verbindet. Ja. Je mehr ich gecheckt habe, wer Goethe ist, wer Shakespeare ist, wer der ist, bin ich mehr zum Deutschen geworden. Und sorry, ich lebe hier, wir leben hier. Ich bin Deutscher, ich bin Marokkaner, ich bin alles.
Ja, ja. So, da bist du in Runde 2 gekommen und dann wird's ja realer plötzlich. Bist du da genauso entspannt rangegangen wie in Runde 1?
Es gab's dann von 600 oder 700 Bewerber, haben die erstmal 50 genommen. Ja. Jede 2 Wochen, also 2 Wochen lang vorsprechen. Jeden Tag kommen, glaube ich, was weiß ich, wie viele, 50 Leute und davon werden 4 genommen. Am Ende haben sie von 600, 700 50 genommen, von 50 18 und von 18 8. Aber bevor sie diese 8 nehmen, kriegen diese 18 eine Aufgabe. Und bei mir war es Ibsen von Peer Gynt. Also Peer Gynt von Ibsen. Und das Problem ist, das habe ich neulich auch mit der Direktorin, ich habe ja dort unterrichtet, muss ich neulich mit ihr so lachen, hat sie mir diesen Text gegeben und ich lese so, aber knapp, das ist ja Zufall, sitze ich auch schon rittlings droben. Ich war so, hey Bruder, was ist das? Und dann hat sie mich zweifelnd angeschaut im Flur und hat gesagt, Yasin, es tut mir leid, ich verstehe gar nichts. Da hat sie gesagt, komm mal kurz mit. Und dann hat die tatsächlich in ihrem Büro Google Prachtbock eingegeben. Und hat mir gesagt, pass auf, Yasin, das ist ein Prachtbock. Aber knapp, dass er zu Fall, also knapp, dass er gefallen ist, sitze ich auch schon rittlings oben, saß er auf ihn drauf. Halt mein, sitze ich auch schon rittlings drauf, greif mein linkes Ohr, reiß mein Messer schon hervor, ihm ist gerecht ins Blatt zu rennen. Hui, dafür. Und dann hat sie es mir so erklärt.
Ja.
Und meine Stärke liegt darin, wenn ich etwas verstehe, dann hat keiner mehr eine Chance. Wenn ich etwas in einer Rolle, in einer Figur etwas verstehe, von einer Figur, wenn ich verstehe, dann hat keiner eine Chance. Weil dann weiß ich genau, was ich machen muss und ich muss dann nicht mehr suchen.
Es war ja sehr visuell. Sie hat sich auch sehr visuell gezeigt, sodass du die Worte verstehen konntest.
Sie hat mir so geholfen. Ich bin nach Hause. Also sie hat mir so erklärt, dass ich die Worte verstehe. Jetzt muss ich noch nach Hause gehen. Ich habe meinen Vater seine Schlafhose angezogen, habe ein paar Risse reingetan. Der Peer Gynt lügt ja seine Mutter an und kommt ja Monate später zurück und erzählt ihr irgendeine Story von Pracht. Ja. Und hat mich dann, während mein Vater unten Al Jazeera angeschaut hat und meine Mutter sich eine türkische Serie angeschaut hat, meine Brüder unterwegs waren und meine Schwestern für ihr Abi gelernt haben, saß ich in meinem Zimmer vorm Spiegel und habe Peer Gynt inszeniert. Und dann bin ich rausgegangen zu meinen Jungs.
Und deine Schwester, Alter, was machst du da? Was soll das? Was ist das?
Die haben kurz die Tür aufgemacht. Ich war ein bisschen merkwürdig für die, aber die haben mich machen lassen, weil die gemerkt haben, das geht in die richtige Richtung. Vor allem sagt er nicht mehr Alter. Er sagt, aber knapp, das ist er Zufall. Sitze ich auch schon rittlings drum. Und dann bin ich raus zu meinen Jungs, so, hey Bruder, Baumerlein, was geht ab? Und ich so, aber knapp, das ist er Zufall, sitze ich auch schon rittlings droben. Und die so, was laberst du, Alter? Ich so, was laberst du, Alter?
Alter, das klingt wie eine moderne Shakespeare-Verfilmung im Kino. So klingt es.
Total, ich habe dann wirklich diese Sprache mit meinen Jungs gesprochen. Dann kam die Polizei und ich schaue den Polizisten an und sag, aber knapp, das ist er Zufall, sitze ich auch schon rittlings droben. Und der Polizist sagt, okay, was ist denn los? Hey, was?
Drogentest.
Total. Aber auf Shakespeare-Drogen. Und dann ging's los. Dann bin ich zur Hochschule gegangen und auf einmal hat's geklappt.
Okay. Dir hat der Rhythmus wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, oder? Also so quasi der Vorläufer zu deiner Rap-Karriere dann später.
Das ist der Wahnsinn. Ich bin wirklich, also Ich will auch erst mit 50 berühmt werden. Ich muss jetzt nicht berühmt werden.
Okay, ja, zu spät. Sorry, jetzt bist du hier gelandet.
Ich sag dir
also,
ehrlich,
wir können das Ganze jetzt abblasen. Wenn du jetzt nicht mehr berühmt werden möchtest, wir können das jetzt abblasen.
Scheiße, nein, okay, ich hab dafür gekämpft.
Ich will dir nicht im Wege stehen.
Nein!
Weißt du?
Nee, aber wirklich, ich muss echt sagen, Demut, Bodenständigkeit, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ist ganz wichtig, weil auch nach so einem Schauspielstudium heißt nicht gleich, dass du überall irgendwie mitspielst. Auch jetzt heißt es nicht, dass ich das Ganze ja überdrehe. Aber einfach in Deutschland, Papa kommt aus Marokko, deutsch-marokkanisch, diese Mischung ist schon mal so geil. Und dann kommst du da hin und auf einmal stand Professor Hutmann, Professor Michael Hutmann und sagt, Bubsche, habe ich ihn angeschaut, ich wusste, hey, hör mal zu, bin ich jetzt wirklich Student an der Hochschule? Bin ich jetzt Student? Der so, Bubsche,
du bist jetzt Student an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Du kannst dich morgen immatrikulieren und du bist Student. Und ich sag, hey, verarscht mich nicht, Allah. Ich habe einen Hauptschulabschluss.
Im Matriku was?
Genau, verarscht mich nicht, habe ich gesagt. Und er sagt, nein, du bist ein Student. Und dann habe ich das wirklich, also es hat dann geklappt. Ich war dann auf einmal Student. Und weißt du, was für eine Befreiung das ist? Weil was für Briefe, ich habe ja da, das war ja die Zeit, wo ich noch Fiktionsbescheinigung bekommen habe, als Hiergeborener. Mhm. Bis ich dann einen deutschen Pass bekommen habe, hat es gedauert. Deutschland will ja natürlich wissen, was du so machst und warum soll man jetzt.
Ja.
Und am Ende hat alles dann super geklappt.
War der bei der Verwaltung, der Herr Hutmann, oder war der Dozent?
Der war bei uns Professor, der war ein ganz großer Dramaturg, jahrelang.
Ein Dramaturg. Mich wundert, dass nämlich quasi die Professoren und die SchauspiellehrerInnen da, dass die Schwäbisch sprechen.
Nee, der war kein Schwabe. Nee, der Professor Michael Hutmann war der Hesse. Oh, ich hoffe, der hat nicht ein Problem damit, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Aber das ist so ein wunderbarer Mensch. Wenn er anfängt, über das Theater zu reden, wenn er anfängt, über die dritte Wand zu reden, über die griechische Mythologie, wenn du da in seinem Unterricht sitzt, ich habe diesen Menschen geliebt.
Okay, inspiriert.
Ich habe diesen Menschen angeschaut und ich habe ihn geliebt. Und durch die Liebe zu ihm wollte ich noch mehr wissen über das Theater.
Schauspielstudium kann ja wirklich abgefahren sein. Also spiel ein Schnitzel. Weißt du, das sind ja so klassische Übungen. Ja? Wie war das für dich? Also wie hast du das aufgenommen, denn man wird ja auch wirklich gefordert, man wird ins Extrem geführt, es ist anstrengend, es kann auch sehr unangenehm sein.
Es ist alles, es war alles. Ich bin reingekommen, gleich am Anfang war es unangenehm, die ersten ein, zwei Jahre waren total unangenehm, ich musste erstmal klarkommen, ich musste anpassen, schon am ersten Tag war es unangenehm. Da sind Sachen passiert, über vieles will man jetzt in der Öffentlichkeit nicht reden.
Über was kann man reden?
Weil es, ja, also das sind halt Sachen passiert, weil, du musst dir vorstellen, ich war 17, ich bin da reingekommen und ich habe 7 andere Mitstudenten und jeder von denen ist auch ein Individuum und ein Mensch und man muss aufeinander achten. Nicht, dass ich nicht auf die achten wollte, sondern ich war zu jung, um zu checken, wo ich bin. Ich musste erstmal checken, wo bin ich. Es fängt hier schon um 7.30 Uhr morgens an mit Tai Chi, dann geht's rüber zum Fechten, dann geht's rüber zum Dramaturgenunterricht, dann geht's rüber. Also die ersten ein Jahr bis zwei Jahre in der Schauspielschule bist du wirklich auch von der Gruppe abhängig, was die Gruppe macht, was die Gruppe sagt. Und das ist immer so nervig, weil du dann nicht deine eigene Meinung, sondern Meinung aller. Und mit 17 musst du dich halt einfach mal anpassen. Und es war mir so schwierig, mich anzupassen, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es bis zur Direktorin hochkam. Also muss ich jetzt gucken, dass ich einen Weg finden muss, wie ich das kläre. Und dadurch, dass die Direktorin auf meiner Seite, also was heißt auf meiner Seite, sie stand, sie hat einfach gesagt, Leute, das müsst ihr echt untereinander klären. Den müsst ihr auch aushalten. Also, weil später im Theater habt ihr die Möglichkeit nicht. Und das hat sie super gemacht und hat uns dann einfach wieder, hat das Problem einfach zu uns geschickt. Und dann mussten wir wirklich damit klarkommen. Und das war das Beste, was sie gemacht hat, anstatt sich in eine Seite zu stellen. Und dann ging's los. Dann habe ich angefangen, wirklich zu lernen, zu lernen, zu lernen, versucht, dazuzugehören. Und ab dem 5. Semester oder 4. Semester wurde es dann interessant. Weil da geht es dann in die Rollenarbeit, da geht es dann wirklich in die Rollenarbeit, wo du dann auch anfängst, mit Studenten einzeln zu arbeiten, auch im Duo. Und dann hatte ich eines der besten Duo mit Mike Rogge.
Mike Rogge,
ein super.
Ach, Rogge.
Rogge ist auch total in der Filmszene unterwegs und macht viel Werbung. Und mit Mike Rogge habe ich Othello gespielt, Iago und Othello.
Okay, also hier warst du Best Buddies auch? Oder war das dein Bezugsperson?
Unsere Geschichte war so witzig, der Rogge hat damals im Unterricht erzählt, dass er einen Freund hat.
Mhm.
Und ich war 17, habe den Mike komisch angeschaut. Und dann hat die Professorin gesagt, Mike, einen Moment bitte. Yasin, warum schaust du den Mike so komisch an? Und dann habe ich gesagt, ja, hat der gerade gesagt, dass der einen Freund hat. Oh mein Gott. Und dann hat man schon sofort gemerkt, okay, stopp.
Und dann hat die Schule natürlich gedacht, okay, der hat ein Problem, glaube ich, vielleicht mit
Schwulen.
Ja. Was für mich nicht der Fall ist. Man war 17, man hat nicht gecheckt. So was. Mich hat es nicht interessiert, was Menschen machen, aber...
Okay. Du hattest ja auch noch den Street Guy, den Street Boy in dir.
Genau, ein bisschen, ne? Schön, dass du auch Street sagst. Man ist selber nicht so von vornherein... Weißt du, man hat mir zu Hause nicht beigebracht, dass ich ein Problem haben soll mit Schwulen. Und wir sind eine muslimische Familie. Man, zu Hause gab es sowas nicht. Lass die Menschen sein. Jeder für sich. Aber auf der Straße, die Jugend... Weißt du, die fangen schon an mit solchen, weißt du,
und dann
natürlich.
Da wird ausgegrenzt, was ausgegrenzt werden kann.
Oh mein Gott, das
ist. Damit man als eigene Gruppe noch stärker ist.
So schlimm, so schlimm. Und es ist nur noch schlimmer geworden in den Schulen und so. Und da hat die Schule wirklich gedacht, dass ich ein Problem mit dem Mike habe.
Okay.
Und dann haben die halt irgendwann nach ein paar Jahren gesagt, okay, du wirst jetzt mit Mike ein Duo machen. Und ich war glücklich darüber, mit Mike zu arbeiten. Wir hatten das beste Duo.
Und der wollte auch.
Natürlich, ich habe mit dem Mike habe ich so, wir haben uns so oft umarmt auch und dann hat er, und es war gut, dass ich ihn kennengelernt habe, weil ich konnte dann mit ihm auch über die Sache sprechen. Ich habe gesagt, wie ist es denn für dich?
Ja.
Ich habe ja eine Freundin, du hast einen Freund, wie ist es? Erzähl mal. Und dann hat er halt ein bisschen erzählt. Und die Stärke, glaube ich, muss man haben, zuzuhören. Ich muss ja jetzt nicht zu Mike werden, aber ich muss auch den Mike verstehen.
Ja.
Wir leben in einer Gesellschaft und wir müssen uns alle einfach verstehen.
Also. Alter, du hast so viel gelernt in einem Schnellverfahren. Dein ganzes Wesen hast du ja wirklich im Zeitraffer verändert.
Das war krass.
Ich hätte sowas gar nicht für möglich gehalten. Finde es total spannend.
Das ist wirklich verrückt. Und ich bin immer noch, ich lerne immer noch.
Ja.
Ich lerne jeden Tag, wenn ich aufstehe, lerne ich durch meine Fehler, durch meine Frau, durch alles.
Ja.
Ich lerne die ganze Zeit.
Und in Berlin eigentlich?
Oder? Ja.
Du bist in Berlin
seit 6 Jahren in Berlin. Also natürlich will ich wieder zurück nach Stuttgart.
Klar.
Nein, natürlich nicht. Nee, aber eigentlich könnte ich jetzt in Deutschland überall wohnen. Ich liebe Hamburg, ich liebe Hamburg, La Paloma, oh hey, einmal muss es. Ich liebe Stuttgart, nur Erinnerung an Stunden der Liebe. Ich liebe Frankfurt, ich liebe Köln. Ich habe halt, weil durch die Musik überall aufgetreten, ich war mit Sido auf Tour, mit Raf Camora auf Tour, mit 187 auf Tour, mit KMN auf Tour. Und dann siehst du halt alle Städte, bist du unterwegs und du lernst sie immer. Ich liebe deutsche Kultur auch. Ich liebe die Deutschen untereinander. Da gibt's ja auch schon sehr viel, weiß ich, der Rheinländer über den Schwaben und der Berliner über den Schwaben und der Schwabe über den Frankfurter und der Badener über den...
Also ich weiß eigentlich nur, dass die Schwaben und die Sachsen gedisst werden. Die anderen eigentlich leben eigentlich ganz gut. Das sind eigentlich nur die Schwaben wegen der Sprache und auch die Sachsen wegen der Sprache. Aber weißt du, das sind die eigentlich die Einzigen.
Was ich halt an Schwaben mag, ist halt, die Schwaben sind so, dass sie sagen, weiß ich, ja, die sind ja alle willkommen, aber nicht in meinem Garten. Weißt du, da ist eine gewisse Ehrlichkeit auch unter jedem Witz. Aber ja.
Das ist eigentlich ein geiler Satz. Nicht in meinem Garten. Kommt der von einem Song oder sagt man den tatsächlich?
Nee, das hat damals auch ein Nachbar von uns gesagt, weil es wurden irgendwann, gab es da eine Wiese und da waren Gärten und die mussten irgendwann weggeschaffen werden, weil zu viele Flüchtlinge kamen und die mussten dann da unterkommen. Und dann gab es halt Container, die da hingestellt worden sind. Und da war eine Nachbarin, die Inge in Stuttgart. Und die hat gesagt, weiß ich, Yasin. Und wir kannten die kannte uns halt von klein auf. Ich bin dann irgendwann dann zurück nach Stuttgart gegangen, um meine Familie zu besuchen, hab die gesehen. Und dann meint sie, weiß ich, die sind ja alle willkommen. Ich habe ja gar kein Problem und so, weiß ich, die können ja alle kommen und so. Wir wollen dir auch helfen, aber nicht in meinem Garten. Und dann habe ich leider gesehen, da stand ein Container auf ihr Garten.
Und wirklich in dem Garten? Also es war kein öffentliches Gelände? Doch, es muss ja was Öffentliches gewesen
sein. Die mussten diese Gärten haben. Es war ein öffentliches daneben, aber die mussten diese Gärten... Das grenzt
da halt direkt an.
Die mussten leider die Gärten halbwegs mitnehmen. Okay. So, und die wurden, glaube ich, auch von der Stadt entschädigt und mussten dann... Okay. Irgendwie gab es eine Entschädigung für... Aber ja.
Das stimmt.
Wir müssen echt, also wie gesagt, wenn wir alle vorankommen wollen... Dann müssen wir einfach irgendwie uns alle gegenseitig supporten. Du hast ja gehört, wie viele Namen ich jetzt schon genannt habe, wie viel Hilfe ich gebraucht habe. Aber irgendwie fängt es immer mit der Mama an.
Ja. Was hat dein Vater und deine Mutter, was haben die eigentlich gesagt über ihren Jungen? Denn ich weiß natürlich, auch in traditionellen Familien, egal aus welchem Kulturkreis, man stellt sich immer vor, die sollen entweder Ärzte werden oder Piloten, wenn sie schon sowas machen wollen. Ja, oder aber auch wirklich ehrenwert in einer Fabrik arbeiten. Das sind ja wirklich ganz hoch angesehene Berufe. Freund von mir aus dem Irak ist Erzieher geworden. Was ist der schräg angeguckt worden dafür, dass er mit Kindern arbeitet? Hätte er in einer Fabrik, einer Maschine gestanden, hätte er die Achtung gehabt von seinen Peers, aber nicht als Erzieher. Mittlerweile ist das anders. Wie war es
bei
dir?
Meine Mutter hat mich überrascht, dass sie Shakespeare kannte schon, weil sie ja in Marokko auf dem Weg war, ihr Abi zu machen, und die kannte Shakespeare. Hm. Mein Vater... Ja, aber mein Vater ist, wo ich dann aufgenommen worden bin, und der Professor Hutmann gesagt hat, du bist jetzt Student an der Hochschule, bin ich natürlich nach Hause gekommen. Und mein Vater saß da und hat Al Jazeera angeschaut.
Aha.
Und dann saß er Fuß auf Fuß drauf und hat so, mein Vater ist, er spricht mit sich selber manchmal, was hätte ich doch nur so und wäre das doch nur so. Und dann saß ich dann und sag, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt ein Student in Deutschland an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Ich werde Schauspiel studieren. Ich habe es geschafft. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, nur Gott, der Allmächtige, hat die Kraft. Sag mal, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Du sitzt da, ich bin von Marokko gekommen, hier nach Deutschland. Ich habe gekämpft. Jeden Tag gekämpft. Und dann kommst du und sagst zu mir, ich will Schauspieler werden. Warum machst du nicht was Gescheites? Gehst du bei Mercedes? Du machst du Industriemechaniker? Dann sagt er, steh auf und geh raus vom Zimmer. Dann bin ich aufgestanden und rausgegangen. Wir dürfen aber nicht böse auf ihn sein. Mhm. Wir dürfen nicht böse auf ihn sein. Alle Gastarbeiter, ich bin nicht böse auf die, weil die Armen sind hierher gekommen und für die gab es nur eine Sache. Deswegen dürfen wir nicht aus der Arroganz auf die schauen, nur weil wir jetzt hier die Sprache besser sprechen oder mehr Möglichkeiten hatten als sie. Mein Vater konnte sich nicht entscheiden. Mein Vater hat ein super Taktgefühl, er hätte auch Gitarrist oder Pianist werden können.
Aber warst du schon so weitsichtig in der Situation? Total. Ist man nicht erstmal enttäuscht und auch ein bisschen sauer
auf den Vater? Ich war natürlich mit 17 enttäuscht. Ich habe den angeschaut, ich fuhr so, ich werde es dir beweisen. Scheiß drauf.
Okay. Das klingt schon ganz anders als das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, total.
Ich werde es dir beweisen. Scheiß drauf.
Ja, scheiß drauf. Danach, aber nach 4 Jahren habe ich fertig studiert und dann hatte ich mit Rainer Kaufmann Der Wüstensohn, Münchner Tatort, gedreht.
Dein allererster Film?
Mein allererster
Film. Nach der Schauspielschule?
Nach der Schauspielschule. Der kam auch gleich geballert. Die Andorte Braker, eine der besten Casterin, hat mich gecastet und Rainer Kaufmann, super Regisseur, es war eine super Produktion.
Ja.
Ich hatte so viel Narrenfreiheit. Ich habe da den Prinzen gespielt und so. Und das lief dann beim Tatort. Und ich und meine Schwester haben uns immer um die Sachen von meinem Vater gekümmert, papiermäßig. Geh zum Amt, zum Ausländerbehörde.
Ja,
und irgendwann bin ich dann mit ihm zum Rathaus gegangen, weil es um irgend so ein Papierstück ging. Und es war damals schon irgendwie, dass man es dann online machen kann. Und dann habe ich mich da hingestellt und meinte, hey, schönen guten Tag, ich bin der Yassin El Arouk, der Sohn vom Hüseyin El Arouk. Und es geht um meinen Vater. Und dann hat die mich so angeschaut und meinte so, ja, klar, ich schau mal gleich. Und dann ist sie weggegangen, dann kam sie zurück und hat gesagt, entschuldigen Sie, haben Sie nicht gestern beim Tatort, also letzte Woche beim Tatort mitgespielt? Dann sage ich, ja genau, da war ich. Die wusste, es war hervorragend, haben Sie gespielt. Natürlich, für Ihr Papa, passen Sie auf, Herr Larock. Wir machen das so, das können Sie online machen, dann müssen Sie nicht mehr hierher kommen, dann können wir die das und das dahin schieben. Und dann hat sie, sofort wurde das Problem geklärt, was mein Vater selber, und dann hat mein Vater sie angeschaut und meinte so, weißt du, ich habe gesagt, mach Schauspiel. Ich habe dir gesagt, mach was von deinem Leben. Und dann habe ich ihn angeschaut und dachte mir, du bist so ein geiler Typ. Ich war so, genau, er hat's gesagt, Alter. Er wollte, dass ich Schauspieler werde und mit einem Tanger auf der deutschen Bühne Theater schaue. Ja, und deswegen, ich liebe meinen Vater. Mein Vater wünscht uns allen nur das Beste. Mein Vater...
Okay, also mit dem Tatort hast du ihn wirklich gewonnen. Also für
aber
dich.
Guck mal, wie ich...
Für deine Sache.
Total.
Krass. Warum hast du diese Rolle bekommen? Denn Tatort ist eine große Sache. Wir haben es ja auch in der Reaktion gesehen vom Amt da. Das gucken ja 8 Millionen am Abend. Also es ist immer eine hohe Chance, wenn du auf die Straße gehst, dass du am nächsten Tag erkannt wirst. Oh, haben ja auch schon andere Schauspieler erzählt, der einen Kinderschänder gespielt hat. Stand beim Bäcker am nächsten Tag.
Oh,
es war Andreas Schmidt in dem Fall. Stand beim Bäcker am nächsten Tag und es gab 2 Frauen, die ihn total böse angeguckt haben.
Oh,
weil die in dem Fall das nicht trennen können. Für die ist er einfach der Kinderschänder von gestern Abend. Also das hat eine Wirkung. Man wird erkannt am nächsten Tag auf der Straße. Warum hast du diese Rolle bekommen?
Ich kann nur wieder zurückkommen. Es gibt in der Schauspielschule und der Uni am Ende des Semesterjahres oder ganz am Schluss, bevor du fertig bist, gibt es ein Vorsprechen in 4 bis 5 Städte. München ist da immer dabei, Hamburg,
okay,
Berlin.
Sehr cool.
Sodass du halt auch gesehen wirst, bevor du von der Schauspielschule rausgehst, haben Caster, Regisseure, Intendanten die Möglichkeit, dich zu sehen. Und ich glaube, in München war die Andorte Braker da, die Casterin. Und die hat Othello gesehen mit dem Mike Rogge. Mike, ich liebe dich. Und deswegen haben ich und Mike das gespielt und sie hat das gesehen und sich gemerkt und hat dann irgendwann kam die Casting-Anfrage.
Okay.
Und dann war ich beim Casting und ich habe einen falschen Regisseur gegoogelt. Anstatt Rainer Kaufmann habe ich Dominik Graf gegoogelt.
Okay, ja.
Und dann komme ich da am Casting an und sehe Rainer Kaufmann und ich denke mir, der Regisseur schickt mir einen anderen Regisseur vor. Das ist ja, oder einen anderen, schickt er mir einen anderen vor. Warum ist nicht der richtige Regisseur da? Und der Rainer war so lieb zu mir. Er sagt, ja, kannst du singen? Oder mach mal dann die Szene geben. Er war ganz lieb. Und dann hat er mir gesagt, kannst du mir was vorsingen? Und dann habe ich ihm ein Lied vorgesungen auf Arabisch. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ich glaube, du bist mein Prinz.
Okay.
Und dann kam das eine zum anderen. Ich glaube, die Rolle habe ich bekommen, weil ich wirklich einfach nur gebinnt. Ich war einfach. Ich bin einfach. Ich spiele den Leuten nichts vor, sondern entweder ich bin es. Weil manchmal kriegst du auch eine Rolle nicht, da kannst du der beste Schauspieler sein. Das passt einfach nicht zum Vater, zur Mutter. Das ist ja im Film ein bisschen anders, abhängig voneinander.
Aber du kannst gut grimmig gucken und das war für die Rolle nämlich ganz wichtig. Der Blick war wichtig.
Ja, der wurde missbraucht. Der wurde für den Tatort missbraucht. Nee, der böse Blick kommt, glaube ich, weil meine Oma hat meinen Vater einmal verflucht und meinte, sie hat ihn verflucht und meinte, möge der Schöpfer dich aussehen lassen wie ein Löwe. Und dadurch hat mein Vater so einen bösen Blick. Und ich auch. Ich muss immer manchmal aufpassen, wenn ich in der Bahn sitze oder so, dass ich nicht die ganze Zeit so sitze.
Also stimmt, sobald du, jetzt hast du es gerade vorgemacht,
total.
Sobald du sozusagen die Augenbrauen ein bisschen verengst, ja, dann wird es wirklich, wirklich ein bisschen böse. Und der Typ in dem Tatort, das war ja ein arroganter, reicher, zügelloser, ja, Widerling im Prinzip.
Total, es war so witzig, weil es gibt ja auch sehr viele Libyer, Leute aus Libyen in München. Aber das ging ja nicht um das Thema Libyen und bei uns hieß ja was ganz anderes. Aber es hatte eine Verbindung, natürlich Tatort hat ja immer eine Verbindung mit der Tagesschau, den Tagesnachrichten, das ist ja alles verbunden miteinander. Ja. So. Und da gab es Leute, die meinten, warum spielst du den Prinzen so? War so, keine Ahnung, wie die Prinzen sind. Da meinte ich, du, ich lebe hier in Deutschland, da spielen wir das Ding so, wie wir das wollen. Lass uns für den Frieden.
Ja. Und wer war das? Wer hat es zu dir gesagt?
Ach, die Menschen da draußen denken immer, dass sie zu allem irgendwie eine Meinung haben müssen. Oder weißt du, ich bin ja auch nur ein Schauspieler.
Ja, ja.
Ich kriege einen Text nach Hause. Ich
ja, aber das weiß doch jeder, das ist ein Film.
Ja, aber es gibt so manche Leute, so, die sind so komisch. Die,
okay.
Die wollen es, glaube ich, auch nicht checken. Die lieben das einfach so zu provozieren.
Ja, natürlich, klar.
Da muss man einfach mitspielen.
Ja. Ein Tatort, der nochmal wieder alles für dich verändert hat. Ich meine, wie viele Ereignisse hast du in deinem Leben, die deinen Weg noch einmal wieder beeinflusst haben, dir noch mal wieder einen Schubs nach vorne gegeben haben. Ist eine Anreihung im Prinzip, oder?
Total, total. Also ich weiß nicht, ich muss ein bisschen aufpassen, weil es ist alles nicht selbstverständlich. Ne?
Mhm.
Es ist alles nicht selbstverständlich. Ich glaube sehr an Gott.
Ja.
Also ich glaube sehr an einen Schöpfer für uns alle. Und klar, ich habe auch meine Fehler und meine, also ich bin auch nur ein Mensch. Aber man muss echt mit Demut an die Sache vorangehen.
Ist dir das immer gelungen?
Demut, ja, Mann.
Also ich oder liefst du auch mal Gefahr?
Auch,
weil es so gut läuft?
Ich lief auch mal Gefahr.
Auch zu vergessen.
Total, total. Und da ist es immer schön, dann gehe ich meinen Vater in der Moschee besuchen und dann setze ich mich hin, dann knie ich nieder. Und das alles auf einer superschönen Ebene, weißt du, auf einer Herzensebene, nicht auf einer, muss es nicht nach außen darstellen.
Mit deinem Vater meinst du? Den Gott oder deinen
Nee, mein richtiger Vater.
Also, weil der vor Hussein, dir in der Moschee
der
ist.
Hussein,
deswegen,
genau.
Der ist noch öfter in der Moschee als du.
Ja,
deswegen besuchst du ihn dort.
Total, weil ich sehe einfach, wenn er dort am Rumhängen ist und seine Gebete macht, dass es ihm gut geht. Weißt du, er ist ein alter Mann, arbeiten kann er nicht mehr, hat schon genug gearbeitet. Irgendwann kommt ja auch die Rente. Und dann sehe ich ihn und er strahlt. Er hat nicht so viel Geld, aber er strahlt. Er strahlt. Er braucht doch nicht mal so viel Geld. Ich will ihm manchmal Geld geben und er sagt... Nein, mein Sohn, ich sammle es für dich.
Okay.
Und wenn es dir mal nicht gut geht, kannst du es abholen. Und der ist, und es ist halt schön, dass er uns auch das mitgegeben hat. Das ist wichtig, dass der Vater uns dieses Glauben mitgegeben hat, die Hochschule, also Deutschland überhaupt die Chance gegeben hat, die Hochschule die Chance gegeben hat. Und das alles im Mix. Und die Mutter, die auch die Ansage gemacht hat. Dieser ganze Strudel, dieser ganze Mix, der ergibt dann am Ende Menschen wie ich. Und deswegen habe ich so Lust und bin, ich brodel innen drin, weil ich die Menschheit helfen will. Ich will das weitergeben. Ich weiß so, wo man am richtigen Hebel dreht, auch jetzt hier in Berlin vor allem. ist ja ein schöner Mischmasch. Und der wird irgendwie noch nicht genutzt. Irgendwie wird noch für Trennung gesorgt. Und Neuköllner für Neukölln und die für die und Kreuzberger für Kreuzberg.
Kiez gegen Kiez. Na total. Klar, mein Kiez ist das Beste.
Total. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Verbindung, weil Berlin ist eigentlich Verbindung. Ja. Von der Geschichte, die du hier erleben kannst, bis zu allen Museen, in denen du reingehen kannst, um ein bisschen ein Stück von damals zu sehen.
Berlin ist eigentlich so viel Chaos, aber nur da versucht man es geordnet zu halten.
Ja. Also,
konntest du dir von deinem Vater auch etwas abschauen mal für eine Rolle? Und du bist jetzt im Kino zu sehen, in Schwarze Schafe, eine völlig abgedrehte Filmkomödie, auch eine Fortsetzung von einem Film Schwarze Schafe 2006. Das ist ein Film, der sozusagen der Beginn ist, auch noch für eine Serie, die jetzt dann auch noch bald erscheint. Also wirklich ein großes Ding. Du als Neuköllner Clanchef, der zum Klimaschützer wird. Also es ist wirklich völlig abgedreht. Konntest du dir für die Rolle eines Clanchefs ein bisschen was vom Vater abschauen?
Also von meinem Vater habe ich vielleicht jetzt großartig nicht, aber nur die Liebe zu meiner Tochter im Film.
Okay.
Weil mein Vater war immer so liebevoll zu meinen Schwestern.
Ja.
Die habe ich mir von meinem Vater ein bisschen abgeschaut. Ansonsten, nee, ich musste, also arabischen Clanboss, der sich für Klimawandel einsetzt. Kommst du eigentlich heute?
Heute? Also ist heute, ich habe es auch schon gesehen.
Achso, stimmt.
Also weil heute auch nicht geht.
Nee, aber alles gut.
Roter Teppich ist auch nicht so mein Ding. Liebst du roten Teppich?
Nee.
Was jetzt? Was jetzt?
Nein, weil es so selten passiert, liebt man das ja irgendwie. Ne? Wenn das jetzt jeden Tag passieren würde, wäre es nicht mehr so interessant. Ich liebe immer dazu zu gehören und draußen zu sein, weil ich beide Seiten kenne.
Ja.
Zum Beispiel, weil ich jetzt neulich in Cannes, und da haben wir einmal dazugehört, weil es Freunde von uns waren, die Premiere hatten. Das war super. Und einmal mussten wir von außen da zuschauen. Ist beides schön. Aber für die Rolle vom Papa, wie gesagt, dieses Herzliche meiner Tochter, weil ich auch eine Tochter im Film habe. Aber im Großen und Ganzen musste ich erstmal verstehen, warte mal kurz, wenn jemand da, ein arabischer Clanboss, der sich für Klimawandel einsetzt, das klingt ja schon so durch.
Der erste klimaneutrale Clan der Welt, wie es denn ja auch heißt. Allein diese Idee ist ja wirklich schon krass und du möchtest dann Bäume pflanzen in Brandenburg möchte und das Kokain soll wirklich nur noch in recycelbaren Zellulosebeuteln transportiert werden oder es wird experimentiert mit fair gehandelten Coca-Blättern aus irgendwelchen Bio-Kooperativen und
aber
so.
Da liebe ich zum
Beispiel, so absurd wird's da.
Aber da liebe ich zum Beispiel Oliver Ries, der Regisseur, der das Ganze hier mit uns gemacht hat. Dafür liebe ich ihn, weil er hat so viel erlebt und der ist auch ein Weltenbummler. Der kennt auch alle Welten, den kann man auch nichts mehr vorspielen, weil er alle Welten kennt und in dem Film Schwarze Schafe versucht er alle Welten zu verbinden. Und das ist ihm, glaube ich, jetzt voll gelungen und vor allem auch jetzt mit mir, auch wie er mit uns geprobt hat und wie er mit uns, er hat uns so die Möglichkeit gegeben, uns frei zu bewegen. Und manchmal hieß es, ey, pass auf, ich möchte es gern so und so haben, kannst du es mir geben und dann gibst du es ihm und dann gibt er dir was zurück und das war eine angenehme Situation. Aber trotzdem stand ich da und habe mir gedacht, wie kann ich mich jetzt für das Klimawandel, also ich persönlich privat, mache mir natürlich Gedanken und schaue mir sehr viel an und lese mir auch sehr viel durch und Mülltrennung und im Kleinen kann man halt ein bisschen.
Absolut.
Was mein einziges Problem ist, ich schmeiß noch Zigaretten auf die Straße.
Das ist nicht gut.
Das ist mein
Scheißproblem. Können wir das heute aufhören?
Ich gebe mein Bestes.
Ich schwöre auf alles. Mir kommt zu Ohren, dass jemand dich sieht.
Weißt du was, wir machen Strafzahlung. Für jede Zigarette 10 Euro, die auf die Straße liegt. Aber nur für dich.
Ja.
Oder, Scheiße, nicht das
oder für jede Zigarette, die du auf die Straße schmeißt, legst du 10 Euro auf die Straße. Boah, auf dass ich jemand finde, der es brauchen kann.
Okay.
Scheiße.
Alles gut. Jetzt habt ihr nicht mitbekommen da draußen.
Du bist der Omar, der aber immer nur Sharif genannt wird, ne? Du bist im Film immer nur Sharif genannt. Wegen Omar. Was? Also Omar Sharif, wissen wir, war ein großer Schauspieler, ein legendärer, weltberühmter Schauspieler. Dieser Name existiert aber millionenfach, oder? Was hat es mit diesem Namen Omar Sharif auf sich?
Ja, die Rolle Omar will so sein, weil er Omar hat, will er so sein wie Omar Sharif.
Ja, und du wirst nie Omar genannt. Du heißt immer Sharif nur. Und ich habe immer Sheriff. Genau, ich verstehe nicht immer Sheriff.
Genau, weil Sharif wäre zu nah an Omar Sharif und dann wäre es lächerlich. Deswegen Sheriff, Omar Sheriff.
Ja.
Er spielt so ein bisschen mit diesem Doppeldeutigen, dass er mit Omar Sharif verglichen wird, aber selber trotzdem der Omar Sheriff ist, der Sheriff in der Bande. Das war die Verbindung.
Und wie hast du ihn angelegt? Also Die Herausforderung war ja, du musst es zunehmen.
Erstmal musste ich zunehmen.
Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Und das Problem ist, ich habe es bis jetzt nicht weggekriegt.
Dann ist kein Wunder, dass es mir nicht aufgefallen ist.
Ich musste zunehmen. Ich habe ein bisschen wegbekommen. Ich glaube, ich habe da 108 oder 109 gewogen. Jetzt wiege ich so 100.
Ja.
Ich musste echt für die Rolle zunehmen. Das war nervig, weil ich musste nachts immer Döner essen und Spaghetti und so komisches Zeug. Ich bin auch sehr pingeliger. Ich liebe es, weil ich war eigentlich auf dem Weg zu trainieren. Mhm. Und ich war gut trainiert, da kam gerade der Bizeps raus. Und dann hieß es, ey, du hast das Angebot drinne, willst du den Film drehen, musst du zunehmen. Und dann war ich so, ey Leute, euer Ernst, ich hab doch schon Bandscheibe. Mhm. Und dann habe ich zugenommen für die Rolle, das war schon mal das erste Problem. Und ja, es war ein Problem. Nee, und dann haben wir, ja klar.
Aber zunehmen ist kein Problem. Oder war es schwer zuzunehmen?
Nee, zuzunehmen ist nicht schwer, ist einfach, aber wegzukriegen ist echt die Hölle. Weil du da echt diese Ernährung, ne, musst richtig alles verstehen und checken. Aber ich bin guter Dinge.
8 Kilo hast du geschafft?
Genau.
Und wie viel sollen es noch? 10?
Ich will auf jeden Fall so 92 erreichen und dann so stabil aussehen.
Stabil aussehen. Ja. Man muss ja ein bisschen furchteinflößend sein. Man muss Autorität ausstrahlen als Clanchef in dieser Rolle. Gleichzeitig aber auch diese Liebenswürdigkeit haben. Wie schwer ist es, diese Liebenswürdigkeit zu erzählen? Reicht es, zur Tochter lieb zu sein in dem Fall? Und die ist ja auch so cool irgendwie, diese Tochter.
Die ist die Beste. Also die Nora ist eine super Schauspielerin.
Die ist so...
Super Schauspielerin. Ihre Mama war auch immer am Set und hat immer ein bisschen drauf geguckt und sie hat richtig gut gespielt. Die ähnelt mir auch.
Mir fällt jetzt gerade keine Szene ein, wo die Kleine einfach so cool ist. Die ist so, die hat so eine erwachsene Selbstverständlichkeit.
Ja.
Weißt du so?
Total.
Aber was ist eine typische Szene zum Beispiel für die Kleine?
Wo sie zu mir sagt, mache ich noch mein Seepferdchen? Werden wir alle sterben? Weißt du, ich glaube, durch die Liebe zur Natur und durch die Liebe zu Klima und zu meiner Tochter und zu all dem, weißt du, und auch die Liebe, der Weg dahin ist ja, hat ja auch eine gewisse Liebe,
ja.
Weil man auf der Suche ist, wie, wo, wann und dann auch die Familie, die sich dagegen stellt und die das nicht checkt, die das nicht verstehen und auch diese Bioladen, wo wir dann als BIPOCs auf dem Boden liegen und eigentlich sind wir die richtigen BIPOCs, die wahren BIPOCs wollen aufstehen. Ich glaube, durch diese ganze Mischung weiß der Omar genau, ab wann er seriös sein muss und direkt Straße und ab wann er ein bisschen locker sein muss, um durch die Liebe an etwas zu kommen.
Also es ist die völlig absurde Szene, ihr im Spielzeugladen, dann eher in diesem Fair-Trade-Laden, wo alles verpackungsfrei gehandelt wird und dann kommt aber Jelle Hase und dreht durch und gewinnt eine neue Freundin, die gerade versucht, was zu klauen in dem Laden und sie nimmt diese kleine Plastikspielzeugpistole und bedroht euch alle und ihr alle als wirklich coole Gang. Mhm. Müsst auf den Boden liegen, auf die Knie gehen, Zunge raus. Also ganz, ganz erniedrigend. Total. Wie erniedrigend ist das eigentlich, wenn du da unten auf den Boden kaufst und jemand sagt zu dir, mit der Waffe auf dich gerichtet, Zunge raus.
Mit der Waffe auf dich gerichtet.
Das hatte ich, aber ich bin natürlich auch nicht so ein Typ, ich gucke jetzt nicht diese ganzen Gangfilme. Ich habe auch Dogs of Berlin oder so nicht gesehen. Mhm. Aber ist das ein Ding mit Zunge raus? Oder ist das eine Absurdität dieses Films? So viele Absurditäten.
Du musst dir vorstellen, der Beruf als Schauspieler, der bringt dich manchmal schon an Grenzen. Und das Problem ist, du kannst dagegen nichts tun. Also, weil wenn du eine Rolle zusagst und dann hoffe ich mal, dass du auch alles durchgelesen hast. Und es voll oft passiert es mir, dass auch dieser Beruf Schauspiel mich dazu gebracht hat, Sachen für mich zu behalten. Natürlich nervt es mich, meine Zunge rauszustrecken. Ich würde auch gerne meine Meinung sagen, aber in dem Moment bin ich nicht im Mittelpunkt. In dem Moment brauchen die mich nur für die Zunge. Also streckst du die Zunge raus und dann ist es halt so.
Ich meine, ist das schon mal irgendwo anders aufgetaucht? Ist das so ein Ding unter Gangstern? Was ist Zunge raus? Nein. Oder hat Oliver Ries sich das ausgedacht?
Ja, das war definitiv Oliver Ries und die Drehbuchautoren und alle zusammen. Aber wie gesagt, dieser Beruf, ich erwische mich manchmal bei dem Beruf, dass man so...
Ich will das nicht machen.
Aber ich meine... Dieser ganze Weg, weißt du, und jetzt wegen Zunge raus irgendwie Politik zu machen, macht keinen Sinn.
Also, nein, aber ich finde das, find das ja nicht schlimm. Ich wollte nur damit sagen, es ist eine Auktion, eine Geste, die eine solch große Wirkung hat. Die wirkt so unglaublich. Und für mich war sie neu. Aber wie gesagt, ich kenne diese anderen Filme nicht. Weißt du, oder Serie.
Ja, ich glaube, es wär schön, wenn man in diesen anderen Filmen, die wir nicht kennen, so ein bisschen damit auch spielt. Weil... uns interessiert nicht, das zu sehen, was wir schon kennen. Uns interessiert, das zu sehen, was wir kennen, was sich ändert.
Ja. Von deiner Tochter im Film kommt aber auch dieser Satz, der für dich alles verändert. Ich meine so, Papa bist du auch einer von denen, die meine Zukunft zerstören wollen?
Du bist auch ein Zukunftszerstörer.
Du bist auch ein Zukunftszerstörer, das ist der Satz.
Ich muss dir ehrlich sagen, nach diesem Drehtag bin ich nach Hause gegangen, ich habe geschlafen, ich habe wirklich einen Traum gehabt. Ich habe nur diesen Zukunftszerstörer gehört, so in meinem Ohr. Und dann bin ich um 5, 6 Uhr morgens aufgestanden, da ist gerade so die Sonne hochgekommen. Und es war so ein schöner Morgen, ich habe meinen Kaffee gemacht, Kippe und ich habe einen Aschenbecher gehabt. Also nicht die Kippe weggeschmissen, sondern in den Aschenbecher rein. Und da habe ich kurz so dran gedacht, so was geht eigentlich so auf dieser Welt ab? So, ne? Irgendwas stimmt doch hier irgendwie nicht. Also irgendwas passiert hier gerade im Kleinen, wir kriegen es eigentlich gar nicht so groß mit. Es wird nur durch irgendwelche Statistiken uns aufgezählt. Und seitdem muss ich ehrlich sagen, so ein Film kann auch bewirken, dass man selber so anfängt, sich dafür zu interessieren und diese ganzen Smoke, was weiß ich, was für Sachen noch so abgehen, dass man sich anfängt, nicht nur dafür zu interessieren, sondern anfängt auch danach zu leben. Und ich hoffe, dass der Film nicht nur Comedy ist und wir lachen jetzt mal eine Runde oder arabischer Clan und was weiß ich was, sondern dass wir wirklich so ein bisschen durch diesen lustigen Effekt, den wir da haben, auch ein bisschen ehrlich, also ein bisschen Ernsthaftigkeit reinkriegen.
Ja, man beschäftigt sich damit auf jeden Fall. Also alleine durch den Satz der Kleinen bist du auch ein Zukunftszerstörer, das mal so ausgesprochen zu hören, aus einem Kindermunde, jemanden, dem die Zukunft gehört. Ich glaube, das macht schon was mit einem. Und du als Clanchef gehst ja sogar rum und zu dem Straßenrapper und sagst, ey Alter, jetzt schreibst du mal einen Song über Liebe zur Natur. Und der, was stimmt mit dir nicht? Ja. Hast du schon mal einen Rap geschrieben über die Liebe zur Natur?
Privat jetzt?
Ja, also als Joni?
Ja, natürlich, schwarze Schafe.
Auf der Bühne?
Schwarze Schafe.
Auch vorher
schon? Ab heute nur noch U-Bahn fahren, scheiß mal auf den Hurrikan. Klimawandel, Kaffer, Lesch kann nicht mehr fliegen, Superman. Ja. Mach es nur für Dalia mit Segelboot nach Asia. Cola aus Kolumbien direkt nach Alemania.
Dieser Begriff schwarze Schafe, wo kommt der nochmal her?
Es gab einen Film schon davor.
Ja, aber das Begriff, du bist ein schwarzes Schaf, das schwarze Schaf der Familie.
Also genau,
das hat ja einen Ursprung.
Ich glaube, das kommt echt daher, weil, also ich kenne das wirklich nur, dass wenn du mehr Kinder hast und du ein schwarzes Schaf darunter hast, der dann sozusagen aus der Reihe tanzt, wie ich jetzt. Weil zum Beispiel meine Schwester ist Verhaltenstherapeutin, mein Bruder ist beim Daimler in einer super Position, mein anderer Bruder auch, André ist in der Rechtskanzlei. Die Asma macht jetzt kaufmännisch und übernimmt, was weiß ich, in Stuttgart sehr viele Immobilien und vermarktet das und was weiß ich. So alle sind den normalen Weg gegangen und ich bin Schauspieler geworden. Und das Lustigste ist, dass meine Geschwister, egal wo sie hingehen, werden sie immer mit mir konfrontiert. Hey, sag mal, dein Bruder, der war doch gestern im Tatort, der war doch gestern im Fernsehen und der hängt doch da ganz so. Ja. Weißt du, es ist auch voll schwierig für mich, weil wenn es mal nicht funktioniert... Kannst du dir mal vorstellen. Meine Schwester, wenn ihr Job nicht funktioniert, oder mein Bruder, der geht zum Amt, hält Schnuppe und schaut weiter, wie es geht. Bei mir, ich bin dann in der Öffentlichkeit. Also man muss schon immer checken, so, wir haben das größere Risiko, die schwarzen Schafe.
Und die schwarzen Schafe haben, glaube ich, nie so lange gelebt, weil die anderen Schafe sich immer von diesem Schaf distanziert haben. Und die Schafe brauchen Gemeinschaft. Und ich glaube, durch diese Einsamkeit haben diese Schafe auch kürzer gelebt. Ich meine, das sind wir dran. Ich habe es ja jetzt gelesen, mal neulich, und habe aber die komplette Story schon wieder verdrängt. Krass. Und habe gedacht, jetzt kannst du mir helfen.
Ich finde es total interessant, dieses... Das war gerade, jetzt gerade hast du mir Angst gemacht. Also ich bin zwar das schwarze Schaf in der Familie.
Nein, aber Schauspieler werden reicht nicht zum schwarzen Schaf.
Nee.
Wirklich nicht.
Oder?
Und wenn du heute noch... da wärst, wo du mit 16, 17 warst. Und
dann wäre ich ein schwarzer Schaf.
Ja, vielleicht schon. Oder wenn du auf die schiefe Bahn geraten wärst, definitiv. Aber Schauspieler werden ist noch kein Verbrechen in dieser Gesellschaft. Entschuldige.
Aber ist schwarzer Schaf gleich Verbrechen?
Nein, überhaupt nicht.
Kann aber sein.
Ne? Aber es ist einer, der negativ auffällt.
Ach so, okay, super.
Oder der eigentlich ein positiver, toller Typ ist, aber von der Familie als solcher einfach negativ betrachtet wird. Es kann doch sein, dass mit allen anderen was nicht stimmt und Total. Du bist die einzig gute Mensch. Total. Also auch das ist ein schwarzes Schaf. Ne? Naja. Aber es sind viele absurde Situationen. Du hast da Jelle Hase als Erfinderin von Genderpuppen, die dann mit falscher Pistole Kreditkarte klaut und sich eine schöne Zeit macht. Du hast Freddy Lau als Imker auf dem Balkon völlig abgedreht, weil seine Bienen auf Speed sind oder versehentlich auf Speed gekommen sind durch seine Drogen. Wie gehst du jetzt mit denen um? Du hast Milan Peschel als Krabbenfischer, muss man fast sagen, der mit Sumpfkrabben, der daraus nachhaltige Snacks machen möchte. Mittlerweile, muss man sagen, hat es die Kunst eurer Schauspielerei, eurer Drehbücher ja schwer, absurder zu sein als das echte Leben. Ihr musstet da wirklich schon an der Schraube ganz krass drehen, um überhaupt noch mal das Leben zu toppen.
Total. Ne?
Zur Bio von Omar gehört ja auch, dass er mit 11 gefälschte Pokémon-Karten ja, gegen einen Fuffi einfach was verdient hat. Was hast du mit 11 gemacht?
Muss es negativ sein oder
was habe ich mit 11 gemacht? Es darf auch positiv sein.
Was habe ich mit 11
gemacht? Außer, dass du irgendwelchen Senioren über die Straße geholfen hast, das wollen wir jetzt nicht hören.
Nee, warte mal.
Obwohl das schön wäre. Aber was hast du für Scheiße gebaut mit 11? Ist ja verjährt.
Ich habe viel Scheiße gebaut. Ich muss mich nur für eine Sache entscheiden, die interessant
ist. Ja, nimm deine Top 3, da musst du dich nicht entscheiden.
Ja?
Ja.
Okay. Ja. Aber das darfst du niemand weiter erzählen.
Niemand, es bleibt unter uns.
Okay. Wir haben Verstecke gespielt. Wenn du 7 Kinder hast in einer Wohnung, dann wird Verstecke gespielt. Und ich habe mich unter das Bett meiner Eltern versteckt. Ich habe mich aber so versteckt, dass ich links und rechts ein schwarzes Tuch genommen habe und in einem Karton drin war. Das heißt, auch wenn du unter dem Bett gesucht hast, hast du mich nicht gefunden.
Weil nur schwarz.
Und auch wenn du das Schwarze weggemacht hast, hast du einen Karton gefunden. Und du hättest den Karton rausziehen müssen, um mich zu sehen. Und ich habe mich dann da drin versteckt und bin eingeschlafen. Keiner hat mich gefunden. Und irgendwann um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens höre ich Schnarchen. Gott sei Dank war es nur Schnarchen. Und dann dachte ich mir, und das Bett war viel tiefer. Ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Dann habe ich den Karton kaputt gemacht und bin von der rechten Seite so rausgekommen und habe dann ein Tuch gefunden, weil das waren ja meine Eltern, die da geschlafen haben. Habe ich ein Tuch auf mich draufgelegt und sah aus wie so ein Geist. Und mein Vater hat angefangen zu beten auf Arabisch. Sag, Allahu Akbar, astaghfirullah, oh, lieber Gott, helf mir. Und ich bin so laufen und meinte, bleib liegen. Und mein Vater sagt, alles gut, möge Gott mich beschützen. Und er hatte so richtig Angst gehabt und ich bin dann so rausgelaufen und bin hochgerannt in mein Zimmer, hab mich in mein Bett hingelegt und die Decke draufgeschmissen. Und mein Vater kam raus, ging in die Küche, hat einen Stock genommen, ist hochgerannt und hat diesen Typen gesucht. Und hat gesagt, lass meine Kinder in Ruhe, wo bist du? Und hat diesen Geist gesucht. Und dann kam er zu mir rein, hat dich irgendwas angefasst, ist irgendwas passiert. Und ich habe so getan, wie als wenn ich schlafe. Und ich sage, Papa, was willst du? Ich habe doch, nein, ist doch alles cool. Und er hat gesagt, er war da. Und dann bis heute erzählt er den Leuten, dass er einen Geist gesehen hat.
Also, es ist schon eine Geschichte, die klingt so, als würde man sie erfinden.
Ich schwöre, das ist verrückt.
Ist sie erfunden?
Nein, die ist wirklich wahr.
Ich glaube dir das auch.
Die ist wirklich wahr. Ich wollte mich nur verstecken. Meine Geschwister haben halt aufgehört zu suchen und ich bin eingeschlafen, weißt du? Weil es war so schön, ich war unterm Bett. Und dann auf einmal, also Gott sei Dank, habe ich die nur beim Schnarchen erwischt.
Ja, zum Glück. Deswegen, ich hatte schon Befürchtung, worauf das hinauslaufen würde, als du anfingst mit der Geschichte. Genau, das war mein Gedanke. Ja. Wir machen noch eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze spontan. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Mäh.
Aber auch erst seit kurzem dann. Oder hattest du schon früher eine Beziehung zu Schafen?
Nee, früher ja total. Total. Wir haben in Marokko haben wir einen Haufen Schafen. Also eine normale Beziehung, ne? Klar,
Beziehung. Das klingt jetzt auch sehr lustig. Also eine normale Beziehung, ne?
Ja, weil das ist ja schon verrückt so, ne? Was mit Schafen alles passiert.
Ja, man kann auf sie starren.
Ja.
Männer, die auf Schafe starren.
Verrückt.
Nee, Ziegen starren.
Es, mit Schafen rauszugehen in die Weite. Okay. Und die loszulassen, ohne sie zu kontrollieren, sondern sie zu lassen. Und dann liebe ich es dort, mich hinzuchillen und eine Zigarette zu rauchen. Und die Autos fahren durch.
Reden wir von der Schwäbischen Alb? Oder wo bist
auch
du mit Schafen gegangen?
In der Schwäbischen Alb finde ich schön. Da war ich eher mit Kühen in der Schwäbischen Alb.
In Marokko dann,
okay. Genau.
Also, wo es auch keine Zäune gibt. Da stehen die Schafe halt rum.
Genau, aber hier gehe ich auch zum Julius raus. Ein Freund von mir, und der hat, glaube ich, 50 Kühe, so kleine, süße Kühe aus Irland, glaube ich. Und mit denen gehen wir auch raus spazieren. Okay. Ich liebe Natur.
Ja.
Deswegen, ich brauche immer einmal im Monat, muss ich irgendwie raus.
Ja, also Augen auf bei der Ortswahl, ne, hier in Berlin.
Ich muss echt, ja, jetzt gerade noch geht's, weil ich das brauche. Ich brauche dich, ich brauche den Hype, ich brauche die Möglichkeit, irgendwie dazuzugehören. Aber irgendwann, glaube ich, werde ich mich nach hinten ziehen.
Okay. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Ein Skorpion.
Ha, weil du Von Sternzeichen Skorpion bist?
Nee, ich wollte mir einfach einen Skorpion stechen.
Okay.
Weil ich finde es so schön, wenn die Frauen damals Henna gemacht haben in Marokko oder es ein Henna-Arm war, haben wir für uns Männer auch Henna haben wollen und wir haben halt den Frauen gesagt, macht uns Schlangen oder Skorpione, weil wir wollten aussehen wie so Gangster.
Okay, aber du hast keinen Skorpion jetzt.
Leider also, nicht, leider
der
nicht.
Kommt
leider
der kommt ja noch?
Nicht.
Hast du überhaupt ein
könnte
Tattoo?
Passieren, noch nicht.
Nee. Du bist voll so in der Minderheit.
Total.
Also ich habe auch keins, aber man ist ja wirklich mittlerweile
total.
In der Minderheit,
total.
Aber du hast auch keines.
Total, aber ein Skorpion würde ich mir hier rechts machen.
Alter, ein Clanchef ohne Tattoo.
Oder vielleicht auf Arabisch, Habibi.
Habibi. Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Scheiße.
Scheiße. Sag.
Nee, das kann ich nicht
doch
sagen.
Doch, sag.
Nein, das kann ich nicht sagen. Dass ich in der schlimmsten Situation entspannen kann.
Aber warum lachst du? Jetzt denkst du dir irgendwas aus, weil du das andere nicht erzählen wirst. Du bist überführt, sag das andere.
Nee, mir ist es passiert, dass ich am Set beim Drehen... Oh, scheiße, nee, komm.
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Ist aber halt voll ekelhaft so, ne?
Egal.
Ich lasse meinen Anus los, wenn ich drehe. Ja. Eigentlich ist man immer so angespannt, aber ich kann es loslassen. Und dann kann es passieren, dass ich halt einen fahren lasse.
Okay, alles klar. Gut, passiert.
Und darauf muss ich halt achten, weil es halt unangenehm ist.
Okay.
Aber ja.
Ja, entschuldige, dass wir dich jetzt so weit gebracht haben, aber es ist total menschlich. Typisch deutsch an mir ist...
Dass ich bei jeder Polizeikontrolle Schwäbisch schwätze.
Aber das funktioniert immer.
Ja, aber
was
ist
war die schönste
deutsch?
Reaktion
ist
eines Polizisten?
Deutsch?
Nein, das stimmt. Es ist nicht typisch deutsch, aber es ist schön. Es ist eine schöne Eigenart von dir auf jeden Fall.
Nee, ich finde es super, weil ich dadurch, ich habe Freunde, ich habe Polizisten als Freunde mittlerweile. Mhm. Weil du lockerst die Runde auf und lernst den Menschen kennen. Natürlich macht er seine Kontrolle und wenn er halt was findet, dann wird es halt mitgenommen. Aber trotzdem ist es so eine smoothe Art. Er macht seinen Job, ich nehme mir meine Zeit und jeder kann am Ende weitergehen. Aber das typische Deutsche an mir ist, dass ich liebe Spätzle.
Ah.
Ich liebe Spätzle.
Mit Rahmsoße.
Boah.
Oder was noch?
Zwiebeln.
Oh Gott.
Zwiebeln.
Zwiebeln.
Ich habe es einmal mit Schinken gegessen, seitdem nie wieder. Aber ich muss gucken, dass ich anderes. Ich muss gucken, dass ich Spätzle heute esse.
Die sollst du bekommen. Die sollst du bekommen. Und mein Lebensmotto, das ich irgendwann gefunden habe, ist.
Mein Lebensmotto, das ich irgendwann. Ist ein Satz von Shakespeare.
Welcher?
Hätte die Waage unseres Lebens nicht eine Schale von Vernunft. Um eine andere von Sinnlichkeit aufzuwiegen, so würde unser Blut und die Bösartigkeit unserer Triebe uns zu den ausschweifendsten Verkehrtheiten führen.
Gut.
Das ist mein Lebensmotto, Jeffrey.
So, und ganz zum Schluss noch eine Runde. Das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Handy gemacht hast?
Jetzt?
Ja, guck mal nach.
Ich glaube, von meiner Tochter.
Ah.
Warte mal kurz. Nee, von dir.
Das stimmt, nee, das zählt nicht. Also alles von dir. Das zählt nicht.
Warte mal kurz. Nee, von meiner Tochter.
Okay. Im Garten,
von
auf der Schaukel.
Tochter. Die habe ich hier, warte mal
auf
kurz.
Auf dem Rappen.
Ja, da habe ich ein Video gemacht, da tanzt sie auf einem Song.
Ach Gott. Oh Gott, sie sitzt ganz entspannt auf dem Sofa. Und schüttelt die Hüften und die Schulter so von links und rechts. Großartig.
Genau.
Und letzter Song, den du in der Playlist gespielt hast.
Letzter Song, den ich in der Playlist gespielt habe. Tatsächlich Schwarze Schafe.
Ich wusste, dass das kommt. Deswegen wollte ich diese Vorlage einfach noch geben. Der Song aus eurem Film. Schwarze Schafe. Ja, das war mir völlig klar. Es hat noch nie jemand gegeben, der nicht den Titelsong dann
Nein, das Problem,
von diesem Film
das
genannt
Problem
hat.
Ist, ich habe zwei gehört. Ich habe einen gehört, der ist noch nicht draußen. Das ist mein Song, den muss ich die Master abnehmen.
Ja.
Und Schwarze Schafe ist halt draußen. Und deswegen hört euch jetzt Schwarze der Schafe.
Ja. Yasin, danke dir. War eine großartige Begegnung hier.
Total, du bist echt
Hat Spaß gemacht, du?
Wirklich. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein dürfte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja.
Es war so angenehm. Ich wurde noch nie, also ich werde oft in meinem Leben interviewt, aber dieses Interview war vom Herzen heraus.
Und mit welchem Shakespeare-Zitat enden wir dieses Gespräch?
Hätte die Waage unseres Lebens.
Nee, noch ein besseres.
Ja?
Ja. Hast du einer, der besser passt als jeder andere Satz von Shakespeare.
Sein oder nicht sein.
Du bist schon im richtigen Stück, aber noch nicht im richtigen Satz.
Jetzt musst du es mir sagen.
Und der Rest ist Schweigen. Wir dürfen nichts mehr sagen. Weißt du, der Rest ist ja Schweigen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein System-Update. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.